NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. Juni 1926. Der Todestag des spanischen Architekten Antoni Gaudí.
Wollen Sie wissen, wo ich mein Vorbild gefunden habe? Ein aufrechter Baum. Er trägt seine Äste und diese die Zweige und diese die Blätter. Und jeder einzelne Teil wächst harmonisch, großartig, seit der Künstler Gott ihn geschaffen hat.
Wer sehen will, was der Architekt Antoni Gaudí von einem Baum gelernt hat, der muss eine Kirche in Barcelona besuchen. Die Basilika Sagrada Familia, der Heiligen Familie geweiht. Im Innenraum steht man in einem lichten Wald aus schlanken Säulen. Auf halber Höhe sprießen Äste aus jedem Schaft, die sich immer weiter verzweigen und sich schließlich zu einem Blätterdach zusammenschließen im 45 Meter hohen Gewölbe. Das Licht aus den bunt verglasten Kirchenfenstern lässt farbige Reflexe über den hellen Stein spielen. Der ganze Raum scheint zu schweben, zu atmen, zu klingen. Die Kirche der Sagrada Familia ist das Lebenswerk des Katalanen Antoni Gaudí. Mit 31 hat er die Bauleitung übernommen, 43 Jahre lang hat er daran gearbeitet. Bis zu seinem Tod am 10. Juni 1926. Geplant hat er allerdings für mehr als ein Menschenleben. Er selbst hat die Bauzeit auf 2 Jahrhunderte veranschlagt. Nun soll es nur 144 Jahre dauern und alles soll fertig sein zu Gaudís 100. Todestag 2026.
Meine Kunde hat keine Eile.
Diesen Satz haben Gaudís Mitarbeiter oft von ihm gehört. Die Sagrada Familia wird die größte Kirche der Christenheit werden, bekrönt von 18 Türmen. Der höchste soll auf über 170 Meter anwachsen und damit alle Kirchtürme in den Schatten stellen, die je errichtet worden sind. Lange vor der Fertigstellung trägt die Basilika schon den Welterbetitel der UNESCO und bereits die Baustelle ist die meistbesuchte Touristenattraktion Spaniens. Jährlich kommen fast 3 Millionen Schaulustige. Gaudí ist Kult. Die bizarre Fantasie der tropfsteinhöhlenähnlichen Kapellen, das verschachtelte Gebirge der Baumassen aus bunt gekachelten Türmen und figurengeschmückten Portalen versetzen den Betrachter in eine Traumwelt, in der alles möglich zu sein scheint. Aber unwillkürlich fragt man sich doch, wie ein so großes Gebäude, das aussieht wie eine fantastische Sandburg, überhaupt stehen bleiben kann. Mehr darüber weiß ein Gaudí-Experte, der zugleich ein passionierter Bewunderer des Architekten ist.
Mein Name ist Jos Tomlo, ich komme aus Holland.
Der Ingenieur Jos Tomlo ist Professor für Baugestaltung und Denkmalpflege an der Hochschule Zittau-Görlitz. Seit seiner Studienzeit vor fast 40 Jahren beschäftigt er sich mit den Bauten von Antoni Gaudí und forscht in einem internationalen Netzwerk. Die Einschätzung der Wissenschaftler ist überraschend.
Gaudí, Rationalist mit perfekter Materialanwendung. Und Rationalist, das ist schon sehr merkwürdig, wenn man das hört. Aber tatsächlich, wenn man die Natur als gewachsen ansieht, dann denkt man nicht direkt an Naturgesetze. Aber die sind natürlich auch bei der Natur immer vorhanden. Und Gaudí hat eigentlich diese organische Form über sehr rationelle Methoden entwickelt, die geometrischer Natur sind.
Nicht die geraden Linien, rechten Winkel und Kreisformen, die seit der Antike die abendländische Architektur geprägt haben, wählt Gaudí zum Ausgangspunkt. Er setzt bei den komplexeren Formen der Geometrie an, den Kegelschnitten und sogenannten Regelflächen. Darüber findet er Muster, die Sanduhren oder Kühltürmen ähneln, unregelmäßig auf den ersten Blick, aber dennoch nach strengen mathematischen Gesetzen gebildet. Von solchen dreidimensionalen Elementen geht sein architektonisches Denken aus. Nicht von den zweidimensionalen Linien, aus denen am Reißbrett ein Gebäude konstruiert wird. Gaudí hat Gipsmodelle geformt und die Architektur unter seinen Händen wachsen lassen.
Ein Problem mit vielen unbekannten Faktoren muss schrittweise gelöst werden.
In seiner besessenen Tüftelei hat Gaudí ein ganz neues Hilfsmittel erfunden.
Eine Methode, die er entwickelte, ist die von dem Hängemodell. Das haben damals die Leute als eine Art Teufelswerkzeug gesehen.
Um die Druckverhältnisse zu untersuchen, die Wände und Gewölbe im fertigen Gebäude aushalten müssen, macht Gaudí diese Lasten im Modell als Zugkräfte sichtbar, um sie besser berechnen zu können.
Das Gebäude war praktisch dargestellt in Fäden und mit Säcken erschwert. War sehr groß, das Modell, das war 6 Meter lang. Und das hing dann auf dem Kopf, das Gebäude. Das war also ganz merkwürdig.
Gaudí hat wohl eine besondere Fähigkeit des räumlichen Sehens besessen, die ihn intuitiv Regeln und Gesetze erkennen ließ.
Meine Ideen sind von einer unbestreitbaren Logik. Das Einzige, was mich wundert, ist, dass sie vorher noch nie angewendet wurden.
Berechnen kann man die Statik erst heute mit modernen computergestützten Methoden. Die Architekten, die an der Sagrada Familia weiterbauen, haben die Formeln aus den von Gaudí fertiggestellten Teilen heraus ermittelt.
Der Architekt ist der synthetische Mensch, der fähig ist, die Sachen ganz zu sehen, bevor sie gemacht sind.
Die extravagante Optik der Gebäude, die heute die Gaudí-Touristen so sehr fasziniert, ist für den Architekten kein Selbstzweck. Sie ergibt sich aus der Lösung der konstruktiven Probleme. Gaudí findet heraus, dass gebogene Linien und gewölbte Formen, wie sie in der Natur vorkommen, viel effizienter sind als starre Winkel und gerade Kanten. Man kann billiger bauen, aus leichtem Backstein, und der vom Architekten gewünschte Raumeindruck tritt klar hervor. Komplizierte Stützkonstruktionen aus Strebepfeilern, die man zum Beispiel von gotischen Kathedralen kennt, sind nicht erforderlich. Statik, das ist das große Thema von Gaudís Architektur und die Obsession seines Lebens.
Ein alles beherrschender Gedanke trieb mich dazu, die Stabilität von Bauwerken zu erforschen.
Schreibt Gaudí in Erinnerung an seine Jugend. Als 14-Jähriger verbringt er einen ganzen Sommer damit, die Ruinen eines Klosters in der Nähe seiner Heimatstadt Refs zu studieren und zu zeichnen. 1852 ist er dort im Süden Kataloniens geboren, als Sohn eines Kupferschmieds. Auch in der Werkstatt seines Vaters schult der künftige Architekt seinen Blick an den plastischen Formen der Gefäße, die dort entstehen. Und immer wieder beobachtet er Pflanzen und Bäume. Gaudí ist kränklich als Kind, viel allein, körperlich nicht belastbar. Er verbringt seine ganze Zeit mit diesen Studien. Als er die Schule abgeschlossen hat, verkauft der Vater sein Land, um dem Sohn ein Architekturstudium in Barcelona zu ermöglichen. Gaudí ist kein herausragend guter Student, aber eigenwillig von Anfang an.
Wer weiß, ob wir das Diplom einem Verrückten oder einem Genie gegeben haben. Nur die Zeit wird es uns sagen,
meint der Rektor der Bauakademie in Barcelona über den später so berühmten Absolventen. Inzwischen hat die Zeit für Genie entschieden. 7 Gebäude Gaudís stehen heute auf der Welterbeliste der UNESCO. Aber lange hat seine Architektur polarisiert. Der Schriftsteller George Orwell macht sich in einem Reisebericht aus Barcelona lustig über die Sagrada Familia.
Eins der hässlichsten Gebäude der Welt. Die Türme haben Schießscharten und sie sehen exakt aus wie Weinflaschen.
Am ehesten haben natürlich Fachkollegen Gaudís innovative Qualitäten erkannt, auch wenn sie selbst in eine ganz andere Richtung gegangen sind. Architekten wie Le Corbusier oder der spätere Bauhausmeister Walter Gropius, der Gaudí 1907 als Student besucht hat auf der Baustelle der Sagrada Familia.
Seine Intensität nahm mich gefangen, doch ich war noch zu unreif, um seine einzigartige Kühnheit und erfinderische Begabung als Baukonstrukteur zu verstehen.
Gaudís organische, geschwungene Architekturformen wirken bis heute nach in den Bauten von Star-Architekten wie Frank O'Gary, Renzo Piano oder Norman Foster. Am Ende des 19. Jahrhunderts kommt Gaudí zur rechten Zeit mit seiner unkonventionellen Architektur. Barcelona nimmt einen großen Aufschwung als Zentrum der Textilindustrie. Die alten Befestigungsmauern werden niedergerissen, die Stadt expandiert. Fortschrittsgläubige Industrielle steigen auf zur neuen Oberschicht. Unter ihnen findet Gaudí bald seinen wichtigsten Bauherrn und Mäzen, den Unternehmer Eusebi Güell. Er baut ihm ein Stadtpalais, ein Landhaus und eine Kirche in der Arbeitersiedlung seiner Fabrik und macht einen ehrgeizigen Plan für eine neue Gartenstadt in Barcelona, den Parc Güell. Hier arbeitet Gaudí um 1900 bereits mit dem heute so viel diskutierten Prinzip der Nachhaltigkeit. Seine leuchtend farbigen Fassaden lässt er aus Keramikscherben und Glasbruch umliegender Fabriken gestalten.
Er hat auch das Prinzip gehabt, dass er dann die Materialien, die vor Ort auffindbar waren, zum Beispiel Steine, die vielfarbig waren, die hat er dann sortieren lassen nach ihrer Farbe und die hat er dann wieder eingebaut. Das heißt, er hat tatsächlich diese Idee, naturnah zu bauen, auch gemacht.
Außerdem achtet Gaudí auf Funktionalität. Wer in Barcelona eins von seinen großen Wohnhäusern, die Casa Batlló oder die Casa Milà, besichtigt, beneidet die Bewohner um ihren Komfort. Selbstverständlich hat der Architekt die zur Bauzeit noch ganz neuen Möglichkeiten von Heizung, Fließwasser und elektrischem Strom überall integriert. Wert legt er auf natürliche Luftzirkulation und auf optimale Versorgung mit Tageslicht. In der Casa Batlló lässt sich die ganze Fensterfront der ersten Etage versenken, sodass der Salon sich im Sommer in eine Terrasse verwandeln kann. Ein Lichtschacht sorgt dafür, dass sich im ganzen Haus über 6 Etagen Tageslicht bis in die Kellerräume verbreitet. Von den Türrahmungen über die Treppengeländer bis zu den Möbeln hat Gaudí die gesamte Inneneinrichtung gestaltet. Nicht nur fantasievoll und schön, sondern auch bequem und ergonomisch.
Jedes Kunstwerk muss verführerisch sein. Wenn man die sinnliche Verführungskraft vernachlässigt, um besonders originell zu sein, schafft man kein Kunstwerk mehr.
Über den Menschen hinter diesen Gebäuden, die jedes Jahr Millionen von Besuchern anziehen, weiß man erstaunlich wenig. Antoni Gaudí hat kaum schriftliche Aufzeichnungen hinterlassen. Auch langjährige Vertraute haben wenig Persönliches über ihn berichtet. Als junger Architekt war Gaudí ein stadtbekannter Dandy, der elegante Kleidung und exzellentes Essen schätzte und in der Kutsche auf seinen Baustellen vorfuhr. In späteren Jahren wandelte er sich zum einzelgängerischen Asketen. 2 Leidenschaften hatte Gaudí neben dem Bauen: Nationalstolz als Katalane und vor allem eine glühende Religiosität, die sein Denken mehr und mehr beherrscht hat. Der Gaudí-Forscher Just Tomlo:
Er hat auch gemeint, dass er Gott, den er sehr verehrte, praktisch entgegenkam, weil er als einfacher Mensch versuchte, diese natürliche Formen Ausdruck zu geben mit menschlichen Mitteln, nämlich mit der geraden Linie, mit der Geometrie und Naturgesetze. Und das war eine sehr tiefgehende Überlegung, denke ich.
Den Baumeister Gottes nennt man in Barcelona diesen Antoni Gaudí. Seit vielen Jahren betreiben seine Bewunderer ein Seligsprechungsverfahren, das inzwischen offiziell in Rom geführt wird. Das letzte Jahrzehnt seines Lebens widmet der Architekt ausschließlich seinem Hauptwerk, dem Kirchenbau der Sagrada Familia. Schließlich hat er sogar in seiner Werkstatt auf der Baustelle gelebt. Verlassen hat er sie fast nur noch, um täglich in die Kirche zu gehen. An einem Juniabend 1926 wird ihm das zum Verhängnis. Auf der Kreuzung erfasst ihn eine Straßenbahn. Der alte Mann, der keine Papiere dabei hat und so schäbig gekleidet ist, dass man ihn für einen Obdachlosen hält, wird in das Armenspital gebracht. Dort ist Antoni Gaudí am 10. Juni 1926 gestorben wie ein Bettler. Begraben wird er einige Tage später wie ein König. Eine riesige Menschenmenge gibt ihm das letzte Geleit bis in die Krypta seiner Kirche, der Sagrada Familia.
Im Zeitzeichen erinnerte Ulrike Gondorf an Antoni Gaudí, der am 10. Juni 1926 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.